Ich spreche heute mit Dr. Matthias Berg, wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-geförderten Forschungsprojekt Abgeordnetenleben 1871 bis 1918 der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Herr Berg, willkommen im Podcast. Wollen Sie sich zu Beginn vielleicht einmal kurz selbst vorstellen und erläutern, was Sie zu dem Projekt geführt hat, über das wir heute sprechen?
Sehr gern. Das Projekt, dessen Titel Sie gerade genannt haben, zu den Abgeordneten im Kaiserreich, ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Historischen Kommission und der Kommission für die Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien in Berlin. Ich nenne die jetzt künftig dann Parlamentskommission, wenn sie genannt werden muss oder darf. Und dieses Projekt ist für mich persönlich daraus entstanden, dass ich mich schon länger mit Briefen als Quellen sehr intensiv beschäftigt habe. Also ich habe eine historiografiegeschichtliche Promotion geschrieben über den Münchner Historiker Karl Alexander von Müller und habe mich danach mit dem Historikerverband beschäftigt. Und im Mittelpunkt dieser Arbeiten standen als Quellen fast immer Briefe. Und habe mich dann auch ein bisschen intensiver mit Briefen als Quellenform in der Geschichtswissenschaft beschäftigt. Und dann war der Schritt für mich halt in eine Briefedition, die sich nicht mehr mit Wissenschaftlern im engeren Sinne, sondern Reichstagsabgeordneten, unter diesen gibt es aber auch einige Historiker und Wissenschaftler, nicht mehr so groß. So ist dieses Projekt von meiner Seite aus entstanden, dass man in den Mittelpunkt der Betrachtung, wie in anderen Bereichen der Geschichtswissenschaft auch, jetzt auch bei der Betrachtung der Ausübung des parlamentarischen Mandats Briefe oder besser gesagt Korrespondenzen, also die Briefwechsel stellt.
Können Sie uns einen Überblick über das Projekt Abgeordnetenleben geben? Auf welchen Voraussetzungen fußt es und welche Fragestellungen geht es nach?
Ich denke, fast jeder, der sich mit Geschichte, ob nun als Wissenschaftler oder als Interessierter beschäftigt, kennt die sich ja fast schon klassisch zu nennende Formulierung Max Webers von dem Berufspolitiker, der für und von der Politik lebt. Also sozusagen dessen ganzes Tun und Handeln auf die Politik ausgerichtet ist und der zugleich auch aus der Politik sowohl seinen Lebensunterhalt wie auch seine ganze Sinnstiftung und all die anderen Bereiche bezieht. Und die Entwicklung dieses Berufspolitikers hat Max Weber neben anderen, Robert Michels wäre zu nennen, durchaus aus unserer Sicht zutreffend im Kaiserreich oder in den 1870er, 1880er Jahren verortet. Wie aber genau dieser Prozess der Entwicklung vom Honoratiorenpolitiker zum Berufspolitiker stattgefunden hat, in welchen Formen sich die Ausübung des parlamentarischen Mandats geändert hat, indem sich die Lebensverhältnisse der Abgeordneten geändert haben, das ist bislang noch nicht hinreichend erforscht, beziehungsweise für die Geschichte des Parlamentarismus ein relativ neues Feld. Den ersten Schritt auf diesem Feld hat die Parlamentarismuskommission in Berlin gemeinsam mit der Historischen Kommission jetzt begonnen, unternommen. Mein Kollege Lukas Moll, mit dem ich dieses Projekt gemeinsam durchführe, kann dazu für die Grundlagen insbesondere der Parlamentarismusforschung in besonderer Weise Auskunft geben.
Dann hören wir uns das doch mal an.
Ganz allgemein lässt sich sagen, dass die Professionalisierung von Politik kein unbedingt neues Forschungsthema ist. Denn der Politikertypus des Berufs- und Karrierepolitikers wurde unmittelbar mit seinem verstärkten Auftauchen am Ende des 19. Jahrhunderts untersucht. Die berühmten Soziologen Max Weber und Robert Michels beispielsweise registrierten schon damals, dass sich das parlamentarische Mandat vom nebenberuflichen Ehrenamt zu einer auf Dauer ausgerichteten Berufstätigkeit entwickelte. Sie stellten also eine Entwicklung fest, in der sich der lokal verankerte Honoratiorenpolitiker zum nationalen Berufspolitiker entwickelte. Einen Berufspolitiker, der für wie von der Politik lebt. Doch mit Blick auf die historische Forschung muss man eben auch konstatieren, dass diese Beschreibung zwar einprägsam ist, die Vorstellungen über den Prozess der Verberuflichung von Politik aber weiterhin recht unpräzise sind. Denn über die eigentlichen Protagonisten, also den modernen Parteipolitiker, weiß man recht wenig. Denn die historische Forschung hat sich vor allem auf die institutionelle Seite der Professionalisierung konzentriert. Im Fokus der klassischen Politik- und Parlamentarismusgeschichte lag vor allem das, was unmittelbar im Plenum des Parlaments passierte. Und auch die biografische Forschung hat sich hauptsächlich am Fluchtpunkt der politisch-parlamentarischen Tätigkeit orientiert. Die Erkenntnisse über die Lebensführung von Abgeordneten dagegen beruhen bis heute auf zumeist verstreuten Einzelbeobachtungen. Wie der Alltag der verschiedenen Typen von Politikern im 19. Jahrhundert ausgesehen hat, ist dagegen bis heute noch nicht systematisch untersucht worden.
Im Projekt geht es gerade um die ganz durchschnittlichen Abgeordneten. Warum nicht bekannte, besonders einflussreiche Politiker bzw. Parlamentarier? Wäre das nicht spannender gewesen?
Die Geschichte des Parlamentarismus und der Politik des Deutschen Kaiserreichs ist oft eine Erzählung der hohen Politik einiger weniger großen Männer. Also eigentlich eine Erzählung von gestandenen Politikprofis, die in wichtigen Reden die Zukunft des Landes ausgestalteten. Nun ist es aber so, dass der Großteil dieser knapp 400 Abgeordneten des Deutschen Reichstags nicht zu dieser politischen Prominenz gehörte. Viele von ihnen waren Hinterblänkler, die kaum im Rampenlicht standen und auch deshalb von der Forschung unbeachtet blieben. Einige dieser Parlamentarier haben nicht mal einen Eintrag in der Wikipedia. Aber gerade diese Hinterblänkler waren die zahlenmäßig größte Gruppe von Abgeordneten im Reichstag. Sie prägten den Parlamentsalltag also in besonderer Weise. Die Betrachtung ihres Lebensalltags, ihre Probleme, aber auch ihres Umgangs mit Politik machen dann auch erst deutlich, wie Parlamentarismus im Deutschen Kaiserreich überhaupt funktionierte.
Wie sieht ein Leben eines durchschnittlichen Abgeordneten in dieser Zeit aus? Auch darum geht's natürlich im Projekt.
Mit Blick auf die Abgeordneten muss man konstatieren, das typische Abgeordnetenleben ist eigentlich ein untypisches. Die Abgeordneten teilten sich während der Sessionsperioden zwar den Lebensraum Berlins, die Unterschiede in ihren Lebensweisen waren jedoch sehr groß. In unserem Projekt erzählen wir beispielsweise vom parlamentarischen Alltag einiger der reichsten Männer des Deutschen Kaiserreichs. Wir begleiten den preußischen Bergbaumogul Franz Graf von Ballestrem auf seinen durchgetakteten Tagen in Berlin. Immer zwischen Plenarsaal, Fraktionssitzung und Lobbyveranstaltung hin und her hetzend. Wir werfen aber auch einen Blick durch das Fenster der Druckerei des badischen Sozialdemokraten Adolf Geck. Ihn lassen die Kosten seines politischen Engagements nur knapp über dem Existenzminimum leben. Und dennoch ist auch er in Berlin ständig im Dienste der Sache unterwegs. Von morgens 8 bis abends um 10 Uhr. Auch wenn er abends dann nicht in ein zentrales, luxuriöses Hotel einkehrt, sondern sich in einem heruntergekommenen WG-Zimmer außerhalb der Stadtgrenzen von den Strapazen des Tages erholen muss.
Herr Berg, könnten Sie noch mehr zu den Quellen Ihres Projektes sagen? Warum sind gerade Briefe ergiebig für die Forschung? Welche besondere Aussagekraft haben Sie?
Briefe als Quellen haben für uns wie für andere Forschungsbereiche vor allem eine Aussagekraft jenseits des Amtlichen, jenseits des Offiziellen. Briefe offenbaren einen Einblick in sowohl in ihrer Gestaltung wie in den Mitteilungen, die sie machen, wie auch in ihrer Sprache, auf den persönlichen Bereich des Briefschreibers wie des Briefempfängers. Briefe sind insbesondere in dem Zeitraum, in dem wir uns bewegen, also im 19. Jahrhundert, in der bürgerlichen Gesellschaft auch eine Form von allgemeiner Berichtsform, gerade wenn ein Abgeordneter nach Berlin geht, nach Hause berichtet, wie er lebt, wie er sich fühlt, dann kommt mehr in den Blick als nur die Mitteilung an die Ehefrau oder an einzelne Vertraute, sondern die Familie wird mit einbezogen. Wichtig für unser Projekt ist, dass wir eine dialogische Form versuchen abzubilden, das heißt, dass die Briefwechsel tatsächlich aufeinander reagieren, dass die Abgeordneten sowohl aus ihrem Berliner Alltag berichten, wie dann meistens, also es gab ja noch keine weiblichen Abgeordneten, die Ehefrauen von der Arbeit im Wahlkreis zum Teil berichten, von den häuslichen Gegebenheiten, auch zum Teil von der Ausübung des Berufs, denn das, wir haben es ja gehört, ist für viele Abgeordnete immer noch Alltag ihres Lebens, dass sie nebenbei einen bürgerlichen Beruf ausüben. Später im Kaiserreich wird ja für den Reichstag eine Diätenpflicht, eine Entschädigung eingeführt. In den privaten Korrespondenzen überlappen sich damit sowohl parlamentarische Arbeit, Berichte aus dem Reichstag, Berichte auch durchaus von politischen Gegebenheiten, von Abstimmungen, aber auch von Empfindungen, wie man sich im Parlament fühlt, wie man da wahrgenommen ist, bis hin in den allerpersönlichsten Lebensbereich. Und eben das war für uns oder ist für uns in der Frage danach, wie der Berufspolitiker insgesamt als, ja, als Lebensform, könnte man ja sagen, entsteht, wichtig, dass das nicht einseitig ist. Dass das zum einen gespiegelt wird dadurch, was aus den Heimatwahlkreisen, die meist die Ehefrauen berichten, aber auch das gespiegelt wird, wo man unterscheiden könnte zwischen Lebenswelt, also wie lebt man, wo wohnt man, wo isst man, wo vergnügt man sich am Abend, gerade für die Abgeordneten aus den ländlichen Kreisen in Berlin. Die Briefe sind voll von den Versuchungen, die die Großstadt da bietet, aber auch eben nicht nur diese Lebenswelt in den Blick zu bekommen, sondern auch die Sinnwelt, also die, wie wird das eigene Leben, der Wandel des eigenen Lebens, der ja oft ein starker Bruch ist von dem Leben als Beispiel, wir haben Sozialdemokraten, die arbeiten als Buchdrucker oder wir haben viele Bürgerliche, sind oft Rechtsanwälte, was hat denn auch einen Vorteil in der Berufsausübung hat, in diese parlamentarische Tätigkeit hinein, die einen starken Bruch darstellt, die große Selbstzweifel auslöst zugleich. Und das ist nur im Brief kann man diese Vielfalt an Variationen erleben und nachvollziehen, zugleich natürlich auch bestimmte Bilder schon da sind und die auch bedient werden müssen. Also das heißt, Abgeordnete oft fast zugleich klagen über den schweren Alltag im Parlament, weil sie ja auch dokumentieren müssen, dass sie ihre Zeit da nicht verschwenden. Das ist eine wichtige und bedeutsame Tätigkeit, wieder im Reichstag zu sitzen. Und zugleich aber ihre Briefe auch oft geprägt sind von Beschreibung von Langeweile, von Sinnlosigkeit. Gerade weil wir ja, wie wir auch gehört haben, nicht nur unbedingt prominente Politiker in den Blick nehmen, sondern auch Hinterbänkler, die nicht jeden Tag wichtige Entscheidungen mit vorbereiten. Und in dieser Hinsicht bieten Briefe eben ein Spektrum an Informationen, die in offiziellen Dokumenten oft nicht enthalten sind. Also sowohl was Ausgaben angeht, wie auch Verbindungen, wen man trifft. Ein interessanter Punkt, der uns auch sehr beschäftigt und der auch bisher für die Parlamentsgeschichte gar nicht erschlossen ist, ist die Beweglichkeit der Abgeordneten. Denn der Großteil der Abgeordneten hat ja nicht in Berlin dauerhaft residiert, sondern ist fast permanent durch das Land gependelt, zu den eigenen Wahlkreisen, zu den eigenen Familien und auch zu den, oft eben, wie gesagt, zu den eigentlichen Berufen. Und die Briefe werden auch von den Reisen oder über die Reisen geschrieben und in diesem großen Zwischenraum des Reisens, wo man entweder nicht mehr daheim, aber noch nicht an der Wirkungsstätte im Reichstag ist oder umgedreht wieder zurückfährt, sind oft sehr interessant und geben viel Eindruck dahin, wie ein Bild eines, dass man jetzt ein Berufspolitiker ist, sich auch erst formt. Mhm.
Noch zur praktischen Bearbeitung. Wie wählen Sie aus diesem riesigen Fundus an Korrespondenzen aus? Wie bearbeitet man das? Und worin unterscheidet sich die digitale Edition von früheren analogen?
In der Tat, das ist eine der zentralen Herausforderungen unseres Projektes. Sowohl die monografische Bearbeitung wie auch die Edition steht vor einem fast unüberschaubaren Quellenfundus. Es gab mehrere tausend Reichstagsabgeordnete in der gesamten Zeit des Kaiserreichs. Von denen sind diejenigen identifiziert worden, die Nachlässe uns überliefert haben. Diese Nachlässe sind in einer längeren Vorarbeit konsultiert worden und darauf geprüft, ob eben Korrespondenzen vorliegen, ob Korrespondenzen mit den Ehefrauen vorliegen. Daraus sind jetzt ein gutes mehrere Dutzend Abgeordnete herausgefiltert worden, die uns da zur Verfügung stehen und die Quellen auch im Wesentlichen schon erschlossen sind. Um diesem schier unübersehbaren Quellenfundus Herr zu werden, haben wir uns für die Edition entschieden, zunächst einmal die fünf politischen Hauptströmungen im Parlamentarismus des Kaiserreichs in den Blick zu nehmen. Das heißt, wir haben einen dialogischen Briefwechsel eines sozialdemokratischen Ehepaars aus des badischen Abgeordneten Adolf Geck mit seiner Frau Marie. Das ist für uns ein sehr zentraler und wichtiger Bestand, weil insbesondere Frau Geck, also Marie Geck, ganz stark in die parlamentarische und auch berufliche Arbeit ihres sozialdemokratischen Mannes eingebunden war. Wir haben des Weiteren ein Beispiel aus dem linksliberalen Spektrum, aus dem Nationalliberalen und auch aus dem Zentrum. Und fünftens, auch aus dem konservativen Bereich werden wir entsprechende Korrespondenzen präsentieren. Das heißt, dass insgesamt die Edition versucht, aufgrund dieser Auswahl zumindest sich dem einer Repräsentativität, die man in dieser Form so nicht daherstellen kann, aber doch sich dem anzunähern, indem man die politische Strömung hat. Wir haben mit dem Vertreter des Zentrums auch einen katholischen Abgeordneten, dabei haben wir Sozialdemokraten. Regional ist die Verteilung ein bisschen Berlin-Ostpreußisch bis hin ins Badische. Das ist aber natürlich immer eine Näherung, die man nicht anders umsetzen kann, weil man natürlich jetzt nicht 10.000 Briefe edieren kann, vernünftigerweise. Des Weiteren ist diese Edition nicht, weil das heutzutage so üblich ist, als digitale angelegt worden, sondern aus einer inhaltlichen Erwägung heraus, dass wir ja im Wesentlichen, also wenn beispielsweise der Vertreter des nationalliberalen Spektrums, Max von Falkenberg, ein relativ prominenter Politiker ist, trotzdem wir eigentlich nicht versuchen, quasi bedeutsame Persönlichkeiten und deren Briefe da abzubilden, sondern ja versuchen, uns dem Gehalt dieser Entwicklung zum Berufspolitiker zu nähern. Das heißt im Grunde genommen auch Hinterbänkler, auch Politiker, die nicht jeder kennt, von Interesse für uns sind, weil wir eben in der Edition versuchen wollen, die Entwicklung zum Berufspolitiker hin nachvollziehbar zu machen und für andere Fragestellungen fruchtbar zu halten. Das heißt, dass die Edition zum einen ganz den üblichen klassischen Kriterien entspricht. Es werden Dokumente präsentiert, die textkritisch und vom Inhalt kommentiert präsentiert werden, die mit allen Möglichkeiten, die das Digitale bietet, eben auch erschlossen werden können und verlinkt werden können, die aber des Weiteren eben auch über eine erweiterte Verschlagwortung und Verzeichnung ermöglichen sollen, dass man die Edition auch nach qualitativen Kriterien durchsuchen kann. Also beispielsweise, dass man schauen kann nach Kriterien wie, wenn über Empfindungen gesprochen wird, wenn über finanzielle Sorgen gesprochen wird, dass all diese Dinge, die nicht mit dem eigentlichen Schlagwort verbunden werden können. Wenn beispielsweise, um ein Beispiel zu geben, in dem klassischen Sachregister würde man halt den katholischen Männerverein suchen. Aber wenn es um Fragen des Konfessionalismus geht, die nicht auf eine eigentliche Sache zurückzubrechen sind, sondern stärker auf einer Selbstdarstellung, auf einer Selbstreflexion, dann ist das im Digitalen einfach sehr, sehr gut nachvollziehbar zu machen, indem man diese Bereiche eben markiert und dann über eine entsprechende Suchmaske auffindbar hält. Es besteht also das Ziel der Edition auch darin, über diese Auswertung der, wenn wir es mal etwas flapsig ausdrücken wollen, leichten oder nicht so etwas atmosphärischen Kriterien wie der Abgeordnete spricht über seine Einsamkeit oder spricht über das Gefühl von Nutzlosigkeit oder er spricht davon, wie er hier politisch wirksam werden kann. Er spricht davon, wie er sich in einer veränderten Rolle innerhalb der Familie zu verorten hat. Über diese Art von Verlinkung, von Auszeichnungen und von Markierungen nachvollziehbar zu machen und damit halt über den längeren Zeitraum beispielsweise die Zeit einer Abgeordnetentätigkeit über mehrere Jahrzehnte Entwicklungen aufzeigen zu können, auch zu schauen, was ändert sich vielleicht in der Bismarck-Zeit anders als im Wilhelminismus dann, bis hin zum Ersten Weltkrieg. Und auf diese Art und Weise eben nicht eine Edition einfach nur ins Internet zu stellen oder mit ein paar digitalen Suchmöglichkeiten anzureichern, sondern die Möglichkeiten, die das Digitale bietet, auch gerade in der Verknüpfung und auch in der Auswertung entsprechend zu nutzen.
Zum Schluss noch. Ja, okay. Wie ist denn Ihr momentaner Arbeitsstand und wie ist Ihr weiterer Zeitplan? Wann kann ich mir die digitale Edition online anschauen und welche weiteren Forschungsfragen lassen sich anschließen?
Also das Projekt befindet sich bezüglich der Edition insgesamt noch, würde ich mal sagen, im vorderen Drittel seiner Bearbeitung, die, wie ich das skizziert habe. Die Quellenauswahl und auch die Strukturen sind klar. Wir haben angefangen, die Quellen werden bearbeitet. Die digitale Edition wird man dann sicherlich, wenn das Projekt abgeschlossen sein soll, in 2 Jahren dann auch relativ zeitnah besuchen können. Und auch wir haben auch schon die entsprechenden Vorbereitungen werden getroffen, dann eine entsprechende Homepage mit Suchmaske etc. einzurichten und diese Möglichkeiten dann auch zu nutzen. Das ist ja gerade der Vorteil auch des Digitalen, dass man auch Suchmöglichkeiten oder Präsentationen schon vornehmen kann, ohne dass alles absolut abschließend bearbeitet ist. Da muss man, kann man ja immer wieder ergänzen oder kann man auch Sachen wieder nochmal auch ein bisschen vielleicht sogar ausprobieren, wie man diese Suchformen durchführt. Die Anschlussfähigkeit des Projekts ist natürlich, wenn man jetzt zurückblickt, was Lukas Mohr und ich ein bisschen versucht haben aufzurufen an Fragemöglichkeiten, mannigfaltig. Wir kommen von der natürlich der Politikgeschichte oder der politischen Kulturgeschichte über die Parlamentarismusgeschichte, die ja gar nicht da hinten ansteht, über die Geschlechtergeschichte, über die Geschichte von Öffentlichkeit und Privatem, über die Geschichte von regionalen Verortungen und Peripherie und Zentrum. Man natürlich auch klassische Fragen der sozialen und Alltagsgeschichte, des Lebensunterhalts. All diese Fragen können und sollen am Ende anknüpfungsfähig sein und sollen werden in diesen Quellen und in dieser Studie bearbeitet und sind deswegen sozusagen auch gerade in den Möglichkeiten, die die digitale Welt der Vernetzung von Briefeditionen bietet, entsprechend vorgesehen, dass da Möglichkeiten sind, wie halt eine gut gemachte Edition quasi funktionieren soll, dass man die Fragen, von denen die Forschung heute noch gar nicht weiß, dass sie die irgendwann mal haben wird, dann damit wird hoffentlich beantworten können.
Herr Berg, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Thank you.